Herzlich willkommen zu unserem Krautreporter-Podcast, heute mit Sebastian Christ. Mein Name ist Maren Schröder und ich spreche heute mit ihm über seinen Artikel Demokratie oder Tod, die EU muss sich entscheiden. Hallo Sebastian.
Hallo Maren.
Ja, mit diesem sehr zugespitzten Artikel formulierst du ja eigentlich direkt den Kern des Problems, die Betriebsblindheit. Kannst du mir vielleicht nochmal genauer erläutern, was du damit genau meinst?
Ja, ich habe neulich vor meinem Computer gesessen und da flatterte mir in meine Timeline so ein Link zu einem Interview mit Günther Oettinger auf der Deutschen Welle. Und habe den geöffnet und habe mir das angeguckt. Und schon nach ganz kurzer Zeit sagte er, dass die Italiener, mal frei formuliert, frei nachgesprochen, sich demnächst doch besser überlegen sollten, wen sie wählen sollten, wenn sie ein Interesse an der Sicherheit und an der Stabilität der Finanzmärkte hätten. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, auch wenn ich das, was in Italien stattgefunden hat in den letzten Wochen, die Koalitionsbildung, jetzt nicht unbedingt positiv fand, aber an der Stelle habe ich mir gedacht, sollte man Leuten vorschreiben, was sie zu wählen haben als Europäer? Und das war Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Und ich habe tatsächlich daran Zweifel, ob das eine gute Art und Weise ist, in Europa Politik zu machen.
Hm. Und kannst du als unser Europareporter nochmal kurz das Stimmungsbild der Länder in Bezug auf die Demokratie in Europa zeigen?
Ja, gerne. Es gab ja im Mai, vor einigen Wochen war das, gab es ein neues Eurobarometer. Eurobarometer ist so eine Umfrage, die regelmäßig vom Europäischen Parlament durchgeführt wird, beziehungsweise vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben wird. Und dort wird das Stimmungsbild zu verschiedenen europäischen Themen erfragt. Das war erstaunlich positiv eigentlich dieses Mal im Mai 2018. Also besonders in Deutschland, wo es mehr als zwei Drittel der Menschen gibt, die die Europäische Union, die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union für eine positive Sache halten. Aber es gibt eben auch eine Trennlinie in Europa, was diese Frage betrifft. Mhm. Und vor allen Dingen in den südeuropäischen Ländern wie Italien oder auch Griechenland gibt es ganz viel Kritik an Europa und dort ist das Vertrauen in die Institutionen erstaunlich niedrig.
Ja, das beschreibst du auch eigentlich in deinem Artikel sehr genau, dass sich gerade die Italiener ja eigentlich für mehr gemeinsame europäische Demokratie aussprechen. Warum wählten dann gerade sie gegen ihre eigenen Interessen? Ist das auch so ein bisschen als Trotzreaktion zu verstehen?
Man kann es natürlich nicht wie in einer physikalischen Reaktion jetzt irgendwie oder in physikalischen Experiment jetzt punktgenau nachvollziehen. Es ist aber tatsächlich so, dass man einige Dinge feststellen kann. Es gibt zum Beispiel auch eine weitere Umfrage im Eurobarometer, ob Bürger eines bestimmten Landes glauben, dass ihre Stimme in Europa zählen würde. Und wenn man sich da die Werte in Italien und Griechenland anguckt, dann muss man einfach auch als Europäer sagen, das sind verheerende Werte. Da ist offenbar irgendetwas passiert. Also es sind beiden Ländern unter 30%, die glauben, dass halt ihre Stimme in Europa noch zählen würde. Und offensichtlich haben diese Länder oder die Bürger in diesen Ländern ein Vertrauensproblem mit der Politik und haben nach Alternativen gesucht zu denen, die bisher glaubten, ihnen eine Politik präsentieren zu können, die scheinbar unvermeidbar ist. Und das ist tatsächlich passiert in Italien. In Italien haben über zwei Drittel der Menschen populistische Parteien gewählt. Wenn wir die Fünf-Sterne-Bewegung als populistisch sehen und die Lega Nord und Forza Italia von Berlusconi. Das sind alles Parteien, die im deutschen Sinne als Populisten durchgehen würden und die haben zwei Drittel der Stimmen bekommen. Und das ist offensichtlich ein Misstrauensvotum gegen die etablierte Politik, wenn man das so will.
Und du hast während deiner Recherche auch gelesen oder bist auf ein Buch gestoßen, in dem beschrieben wird, dass die derzeitige Krise eigentlich schon ein jahrzehntelanges Vorspiel hatte. Was war die ganze Zeit der Denkfehler?
Das Buch ist Road to Unfreedom von Timothy Snyder.
Genau, ja.
Und ich bin über dieses Buch gestolpert, weil ich mich sehr viel mit Osteuropa beschäftige. Timothy Snyder ist ein Osteuropa-Historiker. Ich habe auch in Kiew studiert und habe ihn auch dort bei Veranstaltungen gesehen. Er hat dieses Buch halt sehr früh begonnen zu schreiben. Ich glaube, schon im Jahr 2013, 2014, ist also ein Ergebnis von jahrelanger Überlegungsarbeit. Und er hat viel beobachtet, auch jetzt gerade währenddessen, was wir Krise der Demokratie nennen. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass es im Prinzip zwei Arten von Politik gibt, die dem zuwiderlaufen, was wir an der liberalen Demokratie schätzen. Und das ist zum einen eine Politik der Unvermeidbarkeit. Ich hatte das Wort ja vorhin schon benutzt. Da geht es darum, dass man glaubt, dass die Geschichte unvermeidbar in eine Richtung läuft. Ja, also, dass die europäische Zukunft auch zwangsläufig kommt. Ja, das haben wir in Europa ja lange Zeit auch gedacht, wenn wir uns mal ganz ehrlich machen. Ne? Also gerade in Bezug auf die EU-Osterweiterung, da schien eine logische Folge des Falls der Berliner Mauer zu sein und der Auflösung des Warschauer Paktes oder der Euro, da schien auch so eine Lebensversicherung für Europa zu sein. Der Euro ist in Verträge gefasst, die nicht mehr aufkündbar sind. Das ist auch noch so ein Problem innerhalb der Europäischen Union. Und das Problem in dieser Politik ist, dass halt irgendwann so eine Ideenlosigkeit auftaucht. Ne? Also wenn wir immer glauben, dass Geschichte auf einen Punkt zusteuert und immer in eine Richtung geht, ja, dann kommen wir irgendwann zu einem Punkt, wo wir uns A, nicht mehr über Alternativen Gedanken machen und B, es gibt diese Alternativen einer Demokratie eigentlich immer. Und irgendwann, wenn sich die Ausgangsvoraussetzungen verändern, wenn neue Fragen auftauchen, für die wir nicht sofort eine Antwort haben, dann kann es sein, dass diejenigen, die die Alternativen aufzeigen können, die Oberhand gewinnen. Und genau das passiert derzeit mit den populistischen Parteien in Europa. Mhm. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und Timothy Snyder sagt eben, ist dieser zweite Politiktyp, den er beschreibt, dass als Folge dieser Politik der Unvermeidbarkeit, wenn wir glauben, dass immer alles so weiterläuft und wir irgendwann realisieren müssen, dass wir in den Diskursen nicht mehr die Deutungshoheit haben, dass dann Populisten kommen und mit einer Politik, die immer um die Vergangenheit kreist, die immer die glorreiche Vergangenheit darstellt, wie Donald Trump, ne? Make America Great Again, ja, zum Beispiel. Das ist ein klassisches Beispiel. Oder die AfD, die in Deutschland halt irgendwie so einen sehr seltsamen Hang zu den 50er Jahren entwickelt hat, politisch. Ja? Dann beginnen so welche Leute die Oberhand zu gewinnen. Das ist genau das, was gerade passiert in Europa.
Aber mal weg von der Kritik hin zu ein bisschen Lösungsorientierung. Du nennst da Macron so ein bisschen als Schlüsselfigur auch in deinem... Mhm.
Ja. Ja. Macron hat ja im vergangenen Jahr in einer Rede vor der Sorbonne in Paris Reformvorschläge gemacht zur Europäischen Union. Die fand ich gut und ich finde sie auch weiterhin gut. Es geht darum, dass wir halt gemeinsame europäische Institutionen aufbauen. Zum Beispiel hat er vorgeschlagen, einen gemeinsamen EU-Finanzminister zu benennen. Und er hat vorgeschlagen, dass wir einen gemeinsamen Euro-Haushalt einführen. Und er hat vorgeschlagen, dass wir eine gemeinsame europäische Asylbehörde schaffen. Das sind alles Dinge, die sind wichtig, weil wir auf diese Weise ein Verständnis dafür bekommen, dass wir gemeinsame Probleme haben, die wir auch gemeinsam lösen müssen. Das Problem bei Macrons Rede und bei seinen Vorschlägen war aber jedoch, dass er in seiner Rede so eine ganz große klaffende Lücke hatte. Und diese Lücke war eben, dass wir kaum wissen, wie wir diese Institutionen demokratisch ausstatten können. Mhm. Ja, und wie wir das Ganze regelmäßig eben durch Rückmeldungen von demokratischen Entscheidungen legitimieren können. Und das ist tatsächlich ein Problem.
Mhm. Du hast auch gesagt, dass eine Schlüsselrolle dabei auch so ein bisschen, also nicht nur die Institutionen, sondern auch der Vertrag spielen könnten, diese beiden Angelpunkte.
Genau. Also es gibt halt in Europa immer noch Verträge, ich hatte das ja vorhin auch schon kurz angesprochen, die so eine gewisse Unvermeidbarkeit oder diesen Geist der Unvermeidbarkeit in sich tragen. Ne? Also aus dem Euro kann man tatsächlich bis heute nicht austreten. Hm. Das ist unvorstellbar, finde ich zumindest, weil man kann eigentlich... wenn man normal im Leben unterwegs ist, eigentlich fast jeden Vertrag aufkündigen. Also ich versuche mir gerade einen Vertrag vorzustellen, den ich nie aufkündigen kann, aber schwierig. Aber es geht eigentlich immer. Und, aber wir können den Euro halt nicht aufkündigen. Was ich schwierig finde, nicht weil ich es gerne machen würde, sondern weil uns da eben die Chance verloren geht, dass wir in Alternativen denken und daran eben auch unsere gemeinsamen Argumente schärfen können. Das ist ein Problem. Und zum anderen ist es halt auch so, dass wir in den Institutionen ein Problem haben. Ich hatte in einem Artikel auch geschrieben über das Europäische Parlament. Es gibt dieses wunderbare Grundrecht eines jeden Parlaments. Das gibt es eigentlich fast überall auf der Welt. Das sogenannte Initiativrecht. Ja, dass man als Parlament, als parlamentarische Institution, dass man selbst Gesetzesvorschläge einbringen kann, ja, und so eben auch die Politik gestalten kann. Mhm. Das ist, normalerweise ist das in jedem Land möglich, nur in der Europäischen Union halt nicht.
Ja. Ja, dieses, das war gerade so ein bisschen mein Stichwort, ja, dass du gesagt hast, eigentlich können diese Alternativen ja genau der Stein sein, an dem man seine Argumente für Europa schärfen kann. Du hast auch schon eigentlich einen konkreten Vorschlag geliefert, wie man ein Europagefühl oder eine europäische Öffentlichkeit schaffen könnte. Wie sieht das aus?
Ich glaube tatsächlich, dass es uns gut tun würde, wenn wir europaweite Volksentscheide haben. Mhm. Diese Volksentscheide auf Europaebene würden sich von nationalen Volksentscheiden ganz fundamental unterscheiden. Das ist auch wichtig für mich, diese Feststellung, weil so ein Plebiszit in Deutschland ist ja etwas, was populistische Parteien auch fordern. Sie wollen mit nationaler Stimmung mache gewisse Entscheidungen erzwingen. Sie wollen zeigen, dass die repräsentative Demokratie es nicht schafft, den Kahn irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. Aber auf europäischer Ebene wäre es was ganz anderes, weil dort müssten Politiker tatsächlich in ganz Europa Wahlkampf machen. Sie müssten die Schweden und die Finnen genauso überzeugen wie die Griechen und die Italiener. Und dafür müssten sie auch Argumente und Konzepte entwickeln, die ganz Europa überzeugen. Das ist etwas, was es bisher nicht gibt. Ja, wir haben einen Spitzenkandidaten für die Kommission, der bei der Europawahl halt irgendwie mitgewählt wird. Aber mehr Gemeinsames haben wir gar nicht. Ja? Und dadurch, dass wir alle gemeinsam über dieselben Themen diskutieren, vielleicht in unterschiedlichen Schattierungen, vielleicht haben die Schweden einen anderen Fokus als die Spanier, aber wir haben dieselben Themen. Und das wäre tatsächlich ein Punkt, wo eine europäische Öffentlichkeit entstehen könnte.
Und bist du während deiner Recherche für den Artikel oder generell auch auf ähnliche Vorschläge gestoßen? Meinst du oder hast du das Gefühl, dass die sich auch konkret umsetzen lassen könnten?
Welche Vorschläge meinst du damit?
Naja, zum Beispiel diesen Volksentscheid auf anderer Ebene.
Ja, es gibt tatsächlich relativ viele Parteien in Europa, die Volksentscheide fordern. Ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Es gibt im Europäischen Parlament eine ganze Gruppe von Parteien, die sich der Einführung von Volksentscheiden verschrieben hat. Das sind alles populistische Parteien. Das sind unter anderem die Schwedendemokraten aus Schweden, das ist die UKIP-Partei aus Großbritannien, die den Brexit irgendwie mit vorangetrieben hat. Aber das Wichtigste ist, die wollen halt Volksentscheide auf nationaler Ebene haben. Und das ist etwas anderes, als das auf europäischer Ebene durchzuführen. Mhm. Auf europäischer Ebene bekäme das Ganze noch einen ganz anderen Charakter. Und wir würden ganz anders über Themen diskutieren, wenn sie uns in Europa gleichsam, alle gemeinsam zur selben Zeit angingen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sebastian. Seinen Artikel findet ihr auf krautreporter.de.
Ja, vielen Dank für die Einladung.